Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen für das Jahr 2015. Kurz vor Weihnachten zeichnen wir auf. Das heißt, wir reden über Weine, die wir zum Weihnachtsfest trinken. Wir, das ist Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Jo.
Hi.
So, bei allen, die gerade live zuhören, entschuldige ich mich schon mal für eine möglicherweise mangelhafte Verbindungsqualität oder eine mangelhafte Audioqualität. Ich habe leider kein DSL und versuche hier gerade den Stream per Tethering, also per, wie heißt das, persönlichem Hotspot von meinem iPhone irgendwie zu betreiben. Dummerweise ist auch das ein Telekom-Produkt und entsprechend instabil, also zumindest hier bei mir in der Ecke. Also ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert.
Beeindruckend ist ja, dass sowas überhaupt geht, ne?
Das ist eigentlich der Wahnsinn, ne? Ich meine, vor zehn Jahren haben wir gesagt, ja, sicher, wir werden in Zukunft alle Computer in der Tasche haben, die wir als Hotspot verwenden können, womit wir dann so schnelles Internet immer noch kriegen, dass wir Live-Sendungen streamen können. Hm? Mhm. Hätten alle gesagt, so, ja, du hast so einen Arsch auf, mein Freund.
Ich habe heute noch ein Foto gesehen von einer 5-Megabyte-Festplatte von IBM aus den 60ern, die irgendwie auf einen LKW gehievt haben. Und dass diese 5-Megabyte-Festplatte, die war so groß und wahrscheinlich auch so schwer wie zwei vernünftige Klaviere.
Ja,
Wahnsinn, ist echt, ne? 5 Megabyte.
Was ich so hart finde, ist, wie schnell man unzufrieden wird. Also wie schnell man sich an die Geschwindigkeit gewöhnt, überhaupt an den ganzen Komfort gewöhnt, den man so hat. Das ist echt faszinierend, ja.
Ja, das stimmt.
Also, weil man will jetzt halt auch nicht mehr dahinter zurückfallen. Also, ja.
Nee, bestimmt nicht. So funktioniert das halt, ne?
Ja, allerdings.
Ich habe das ja dieses Jahr nochmal versucht mit so einem ziemlich, also um überhaupt einen Laptop zu haben, mit so einem sehr lahmen Windows, wie hieß das, 8, ne? War das schlimm?
Keine Ahnung. Ja. Wenn ich mit Windows arbeite ich mit Windows 7, weil das ist, was es in der Firma gibt. Da gibt es immer die Sachen, die als nächstes.
In der Firma bei mir auch, ja. Genau.
Ja, das ist ja.
8 war so schlimm und 9 haben sie jetzt übersprungen, um dann, glaube ich, jetzt 10 anzupreisen. Aber damit habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Also 8 war schon echt eine Katastrophe.
Ja, ich habe ja auch einige Jahre Windows hinter mir, als Apple so schlimm wurde, ne? So um die Jahrtausendwende rum.
Ja, genau.
Und das ist trotzdem, ich bin damit nie wirklich warm geworden. Also hat nicht geklappt.
Ja.
Ach, was soll's.
Genau, trinken.
Trinken.
Weihnachtstrinken.
Weihnachtstrinken. Haben wir denn überhaupt keinen Gossip zu erzählen? Also ich war nirgends.
Doch, klar.
Also das Letzte, wo ich war, war
doch,
halt hier.
Jede Menge Gossip, klar.
Echt? Cool.
Natürlich. Also wir trinken ja Weine von dem Händler, wo wir am Abend vor der Raw auch waren. Ne?
Ach Mensch, ja genau, da kann ich auch
noch Holger Schwarz wie die Kultur, also
ja.
Von wegen, du warst nirgends.
Toller
wir
Laden fahren, übrigens.
Wir können ja einfach den ersten, den Cremant, schon mal einschenken.
Ja.
Und dann können wir uns ja noch über Naturweine und sowas unterhalten.
Das ist der Schaumwein, ne? Den habe ich schon mal aufgemacht über der Spüle, nach den Erfahrungen der letzten Jahre.
Ja.
Ich schütte ein. Es schäumt. Cremant du Jura.
Genau, das ist jetzt der dritte Cremant du Jura hintereinander in den Weihnachtssendungen.
Habe
ich gerade nochmal nachgeguckt.
Und alle waren schön.
Alle waren schön, genau. Letztes Jahr hatten wir Bouron Foss von Alex Sülch, von Vivant. Und das Jahr davor, das war ja auch so einer deiner Favoriten von den Weinrebellen.
Der Rollet.
Domaine Rollet.
Genau. Der war richtig geil. Da habe ich auch noch eine Flasche von dem Kühlschrank.
Und Domaine Pinier, das, was wir jetzt im Glas haben, das ist so mein persönlicher Cremant-Favorit. Also der gehört für mich, also was jetzt Cremant heißt, bestimmt zu den besten 3, die ich bisher so probiert habe, würde ich sagen.
Was kostet die Flasche? Also wir haben ziemlich teuer eingekauft diesmal. Ne? Ich weiß, die letzten Male haben wir immer Geschenke gekriegt von den Winzern und dann sagte dieser Weinladen, ja, willst du direkt zahlen oder soll ich eine Rechnung mitgeben? Stand ich da und dachte, fast wollte ich sagen, wie zahlen? Aber ist halt, naja. Ne? Ich meine, der lebt davon, das ist schon okay. Wenn ein Winzer ein paar Flaschen übrig hat, ist okay. Wenn so ein Händler, der muss davon ja irgendwie sein Personal
und die Miete und alles beide zahlen. Davon, ne? Aber ich habe vom Holger auch schon viele Musterflaschen bekommen. Also,
na, der hat mir einen Wein verkauft. Gut. Der hat halt eine total geile Naturweinecke. Und sagt halt auch so, ja, da ist halt auch Zeug dabei. Das, da weißt du auch nicht so genau, was der Winzer damit wollte, aber er hat es halt trotzdem auf Flaschen gezogen und so. Mhm. Und ich mache ja immer einen Witz. Ich sage immer, wenn ich über Kneipenweine rede, die ich weigere mich ja in so normalen Kneipen Wein zu trinken, ja, weil die immer nur schlechte Weine haben. Und mein Standardwitz ist ein eher schwacher Witz allerdings. Mein Standardwitz geht ja immer so, dass ich sage, ja, dann kriegst du dann rot, weiß und gemischt. Mhm. Und jetzt hat er mir einen Wein verkauft und meinte, ja, das hier ist ganz interessant, das ist ein, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Trauben das waren, aber es ist halt, da haben sie halt Weißwein und Rotwein zusammengeschmissen. Mhm. Und der heißt Ulm. Ja, keine Ulm. Ahnung, was es ist, was er kann. Also muss ich mal gucken. Also ich hoffe, dass er gut ist.
Also Ulm wie die Stadt?
Ja, Ulm wie die Stadt. Ah, Ulm. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
Okay.
Und das Coolste an dem Abend, wo wir uns da getroffen haben, das wirklich Wahnsinnigste ist, also es gibt einen Mann, der ist dafür verantwortlich, dass ich bin, was ich bin. Also der ist dafür verantwortlich, dass ich Radiomoderator geworden bin. Mhm. Und zwar ist das der ehemalige Producer der Fernsehserie, bei der ich zuletzt gearbeitet habe, als ich noch als erster Aufnahmeleiter gearbeitet habe. Während ich das gemacht habe, montags bis freitags, dann bin ich halt freitags nachmittags oder freitags abends nach Leipzig gefahren, um da bei Energy Sachsen, ein ganz schrecklicher Sender, damals ging es noch ein bisschen, heute geht's gar nicht mehr, um da bei Energy Sachsen die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag Radio zu moderieren. Für, Achtung, 10 Mark brutto die Stunde. Das ist das mieseste Honorar, was ich jemals im Radiokontext nur gehört habe, aber war mir egal.
Ich kann mich ja noch gut daran erinnern, an die Zeit, ja.
Und da habe ich halt gedacht, das würde ich gerne ausprobieren. Ich würde gerne ausprobieren, ja, ob es was für mich ist, tatsächlich richtig hauptberuflich Radio zu machen. Und Tillmann, also mein damaliger Chef, der war sowieso der Meinung, dass Film nichts für mich ist. Und hat mich dann mehr oder weniger bestätigt oder bestärkt darin, den Schritt zum Radio mal zu versuchen. Mhm. Und hat mir auch noch irgendwie ein tolles Zeugnis geschrieben und alles und so. Und seit, weiß ich gar nicht, irgendwann nach 10 Jahren oder so habe ich mal gedacht, Mensch, was ist eigentlich aus dem geworden? Bei dem musst du dich noch unbedingt bedanken dafür. Weil, dass wir jetzt hier sitzen, ist sein Verdienst letztlich. Wenn der damals nicht gesagt hätte, mach, hau bloß ab, ich will dich hier nicht mehr sehen, du bist eh scheiße, dann wäre das alles nicht passiert. Also das ist schon echt klasse.
Ja, und dann ja, und den haben wir da getroffen.
Dann laufe ich da so hin und dann sitzt der da.
Ja.
Nach 17 Jahren und trinkt, genau, was er schon immer gemacht hat. Aber nach 17 Jahren sitzt der da einfach rum. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und der sagt halt auch, naja, du hast halt damals auch gelitten wie ein Hund. Du musstest was anderes machen als Film. Mhm. Ja, finde ich schon sehr gut. Ach ja. Ach.
Genau, es war am Vorabend zur RAW, das ist ja die Naturweinmesse, die bisher immer in London stattgefunden hat, also auch weiterhin in London stattfindet und letztes Jahr zum ersten Mal woanders war, nämlich in Wien, zusätzlich zu London und dieses Jahr halt zusätzlich in Berlin in Markthallen 9.
Genau. Ja, wo ich ja leider dann nicht hin konnte. Wenn du
das dann nicht mehr mitbekommen hast.
Weil
wegen unpässlich.
Genau.
Waren wir halt am Abend vorher, waren wir eben, also am Nachmittag eigentlich bei Vinikultur beim Holger, der dann am Sonntag eben auch mit auf der Messe war, noch mit ein paar Weinen. Und abends waren wir im Industry Standard, was eben auch mit den Weinen hier beliefert wird.
Von dem Laden. Das ist ein super Laden. Das Essen war, das war die Krönung. Das Essen war echt geil.
Ja, es war so ein bisschen gemischt, fand ich. Es gab richtig geile Sachen und es gab so Sachen, wo ich dachte, oh, meine Güte.
Oh. Ich fand's alles geil, aber okay. Ich kann halt Lasagne kochen. Und wenn du Lasagne kochen kannst, dann findest du alles geil, was die da auf dem Tisch haben.
Ja, nee, auch, so auch nicht, ne. Aber das fing schon sehr gut an mit dem Solei. Solei fand ich echt super.
Das erste Solei meines Lebens war das und das war ziemlich lecker. Wie macht man eigentlich Solei? Das kann man bestimmt nur alleine machen, oder?
Ja, das kann man bestimmt alleine machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab sogar mal früher welche gemacht, aber das ist schon irgendwie verdammt lange her.
Ja, vieles ist verdammt lange her. Ist mir die Tage nochmal aufgefallen, als ich von irgendwas von früher erzählt und dann auch dachte, so scheiße, das ist über 20 Jahre her. Was auch immer
also,
es war.
Man legt die Eier einfach, also ich denke, man legt die gekochten Eier in so eine Salzlösung, ne? In so eine Salzlösung und tut dann, je nachdem, irgendwelche Kräuter mit da rein, wenn ich mich nicht schwer irre. Also ins Glas und dann lässt du dir halt da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tage, ein paar Wochen drin. Irgendwie so müsste das eigentlich funktionieren.
Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken irgendwann. Es gibt's ja bestimmt bei chefkoch.de gibt's ja auch ein Solei-Rezept.
Bestimmt.
1125 Solei-Rezepte.
Siehste?
So. Ja. Genau. Ja, wie war denn die Messe?
Ja, also, Ansonsten war, genau, also Industry Standard wird ja, glaube ich, in Berlin auch ziemlich gehypt.
Ja.
Ne? Ja. Also ich fand's schon gut, aber ich fand's jetzt nicht so super. Also nicht so, wie ich so gehört habe, jetzt so über alle Klassen, abgesehen davon war der Service ja irgendwie.
Der Service war für
so ein bisschen
Arsch.
Schwierig, ne?
Ja, der war für den Arsch. Also der war nicht schwierig, ja. Der war total für den Arsch. Das ist wieder so typisch Berlin. Und typisch gehypte Läden oder gehypte Gegenden. Also wir haben das neulich, Kader wohnt ja am Ostkreuz und das Ostkreuz, dann die Sonntagsstraße und die umliegenden Straßen, das ist halt ungeheuer touristisch. Also sowohl Lokaltourismus als auch Ferntourismus schlägt da alles auf. Und da gibt's halt auch total viele Läden, die mal gut waren.
Ja.
Und die mittlerweile einfach mal schlecht sind. Also wo sowohl das Angebot, also die Speisen nicht mehr ordentlich schmecken, als auch das Personal total scheiße ist, weil die sich nicht mehr bemühen müssen. Also die wissen ganz genau, ja, ist egal, wenn du morgen nicht kommst, bleibt der Tisch eh nicht frei, da kommen halt die Nächsten. Die Leute kommen sowieso. Und das hast du bei so Läden wie dem Industry Standard halt auch. Die Leute kommen sowieso, da will halt jeder hin. So, und wenn jeder irgendwie da hin will, dann musst du dich ja nicht besonders anstrengen. Und das hat mich fuchst sowas. Also mich fuchst es wirklich sehr, wenn ich irgendwo in einem Laden sitze, ein leeres Glas vor mir habe und dann nicht nach 3 Minuten ein Kellner da stehen und sagt, darf's noch was sein? Weil das ist deren Geschäft. Also ich sitze dann einmal und denke mir, sag mal, wollt ihr nichts verkaufen? Nur weil hier in der Stadt so viele Hungerleider wohnen, heißt das doch nicht, dass jetzt ausgerechnet wir nicht vielleicht diejenigen sind, die einen Hunderter auf den Kopf hauen wollen oder sowas.
Ja.
Jetzt reg ich mich schon wieder auf, dabei habe ich noch nicht mal getrunken.
So ein bisschen so wie die Bioläden früher, ne, wo du auch immer ewig lang an deiner Kasse gewartet.
Wie wobei früher.
Teilweise immer noch so.
Ja,
noch
bei mir so. Hat jetzt der erste Bioladen aufgemacht, auch so kleiner auf der Ecke mit irgendwie so einem komischen Namen. Also so, die heißen ja dann immer so, die, so irgendwie Rabatzel, weiß ich nicht
Rapunzel.
Was. Irgendwie. Nee, Rapunzel heißt da nicht, das wüsste ich.
Ja, aber also, das heißt, es gibt ja so eine eingesessene Biofirma. Ja.
Und die auch, also so lahmarschig bis zum Umfallen. Und dann haben sie auch noch scheiß Brot.
Also es gibt das ist mir jetzt die Woche auch passiert. Da hat nämlich hier in Ottensen einen Laden aufgemacht, den es auch natürlich schon in Berlin Mitte gibt und im Frankfurter Westend und in Köln im belgischen Viertel oder so, in Ehrenfeld, klar.
Wie heißt der?
Zeit für Brot.
Ah, hab ich schon mal von gehört, ja.
Ja, aber das Brot war auch nicht gut. War ich einmal, also die geschmierten Scheiben, also die
Stulle.
Das Brot zu Stullen, genau. Stullen waren echt gut.
Ja.
Aber jetzt das Brot, das wir da gekauft haben, für zu Hause, nö, muss nicht. Also.
Ja, schade.
Ja, aber Zeit für Brot, ne? Zeit für Brot.
Viel Zeit für Brot. Ne? Es gibt hier so eine Bio.
Hell, luftig und dann irgendwie so ein Hipster-Namen und schon irgendwie hast du einen Läden in fünf Städten.
Es gibt hier gibt's so eine komische Kette, die heißen Bäumer Lutum. Die beliefern unter anderem auch diesen kleinen Bioladen da, den lahmarschigen Bioladen. Und das ist das Schlechteste, also das ist schlechter als diese ganzen komischen Kamps und Thümern und wie sie sonst alle heißen. Also sowas von so total trocken und irgendwie Kruste und Krume haben teilweise keinen merklichen Unterschied in der Konsistenz und so. Also es ist ganz furchtbar. Und dann hatte ich da neulich noch so Mohnschnecken gekauft. Ich musste zur Mohnschnecke was trinken. Weil das Ding so trocken war.
Ja, das ist ganz schlimm.
Also
Mohn und trocken geht ja gar nicht.
Und dann halt so, alles toll hier, voll Bio und schicki, also schlimm. Aber die Leute gehen halt hin, funktioniert halt. Also auf, weißt du, ein geschmackliches Niveau von irgendwie so einer Teigbatzen-Aufwärmkette und doppelt so hohe Preise. Eigentlich ist es eine
Gelddruckmaschine. Dafür gibt's doch jetzt bei euch, also du bist ja so Erbelversaut auch, ne? Jetzt gibt's doch in Berlin irgendwie einmal die Woche gibt's doch Erbelbrot, habe ich gelesen.
Was? Wo hast du das gelesen?
Das habe ich bei dem, wie heißt er denn, der auch in Berlin lebt und der auch mit dir in Franken und in, also bei den Foodcamps war.
Ja.
Den habe ich hier in Hamburg kennengelernt vor 2 Wochen bei der Premiere, also von dem Buch, was Stefan Paul und Thorsten Goffin geschrieben haben.
Ja,
wer war denn aus Berlin mit dabei?
Ach Gott,
der ist Bernd.
Der Bernd, ach so, Bernd. Okay, wenn es bei Bernd,
genau.
Ja, wenn es
einmal die Woche gibt's
Erbelbrot in Berlin, wo denn?
Ja, warte mal.
Ich guck bei Bernd mal nach.
Genau, beim Bernd und der hat geschrieben, Lebensmittel in Mitte.
Ja.
Aha, Feinkostladen mit Schwerpunkt Süddeutschland in der Rochstraße 2, genau mitten
geil,
in Berlin.
Ja.
Genau.
In der Rochstraße.
Ab jetzt jeden Mittwoch frisches Brot aus Dachsbach. 4 verschiedene Sorten von Freiberger
Arndt. Super.
Das ist
Gut, hinten dann. Wann? Mittwoch?
Ja, Mittwoch.
Scheiße. Mittwochs. Ja. Mittwochs muss ich immer nach Potsdam.
Ah, dann musst du dir das besorgen lassen.
Genau, dann muss irgendwie, genau, dann also schicken die Kinder Brot holen.
Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht. Ja.
Ah, cool, aber
genau, dafür schön. Gibt's Raw gab's. Ja, Raw war ich fand das spannend, ne? Also es gab danach wieder unglaubliche Diskussionen in der Weinszene irgendwie über fehlerhafte Weine, flüchtige Säure und so weiter und so fort. Ich krieg dann immer eigentlich die Kotze, weil es ist halt eine andere Art von Wein. Ja, es gibt dort auch nach meiner Meinung fehlerhafte Weine, die ich nicht unbedingt trinken mag und von denen ich behaupten würde, dass sie irgendwie mikrobakteriell nicht so richtig in Ordnung sind. Ja, gibt es. Aber zum großen Teil sind es handwerklich, also mittlerweile vor allen Dingen auch handwerklich wirklich gut gemachte Weine. Mhm. Die sind halt anders. Ja? Und
ja.
Wenn sich dann Weinkritiker, die sich ernst nehmen, irgendwie eine halbe Stunde auf der Veranstaltung sind und danach einen Artikel darüber schreiben, ja? Wie scheiße das da war, dann habe ich dafür echt kein Verständnis. Weil also klar, man muss sich drauf einlassen, man kann auch sagen, ich mag den ganzen Scheiß nicht, den wir hier trinken. Aber irgendwie eine vernünftige Auseinandersetzung damit, finde ich, ist schon angebracht. Zumal diese Weine halt auch Sinn machen. Also für mich machen die eben auch Sinn in einem bestimmten Kontext, vor allen Dingen eben in dem Kontext Wein und Speisen. Also ne, ich finde, dass viele dieser Weine einfach extrem gut zum Essen passen. Und, boah, vielleicht haben da viele Deutsche immer noch ein Problem mit, weil das hier halt kulturell nicht so gewachsen ist. Ja, dass Wein sozusagen eine unverzichtbare Liaison eigentlich eingeht mit Essen.
Eine unverzichtbare Liaison.
Ja, also ich meine.
Nein, ich fand, das war nur eine sehr schöne Phrase. Ja. Klang so ein bisschen wie aus einem Phrasenbuch.
Ja, Phrasendreschbuch, okay.
Phrasendreschmaschine, genau. Unverzichtbare Liaisons.
Toleranz. Also es war irgendwie total, also das ist halt auch, also ich meine, es ist wie auf einer normalen Weinmesse aus. Es gibt Spitzenweine, es gibt gute Weine, es gibt weniger gute Weine, es gibt Scheißweine, ja. So. Und nur, dass die Weine halt insgesamt tendenziell anders sind in der Breite, weil sie halt mit viel weniger Schwefel oder gar keinem Schwefel gemacht wurden und im Allgemeinen eben so natürlich wie möglich, kann man ja nur sagen, im Weinberg und im Keller verarbeitet wurden. Ja. Und das können halt manche ziemlich gut und andere können es halt weniger gut. Und manche können es am Anfang nicht gut und lernen es aber im Laufe der Zeit. Ich war jetzt auf mehreren dieser Messen schon und ich muss halt sagen, dass manche Weingüter einfach auch sehr, sehr viel besser geworden sind.
Kann man so Naturwein, also ne, unverschwefelt, unverdingst, kann man das überhaupt gut machen oder muss man sich so ein bisschen darauf verlassen, dass der Keller das gut macht?
Nee, man kann das schon beeinflussen. Ne? Man muss halt extrem sauber arbeiten. Also Schwefel ist ja vor allen Dingen sowas wie ein Stabilisator. Ne? Mhm. Also es ist im Prinzip so ein bisschen auch was wie ein, ja, wie ein Konservierungsstoff. Mhm. Und wenn man den weglässt, dann, also wenn man den, man kann Brot mit Konservierungsstoff backen und es hält sich ewig. Und wenn man es nicht mit Konservierungsstoff macht, dann hält es sich eben nicht ewig. So. Mhm. Also entweder man macht eben Weine, die sich nur kurz halten, was ich auch völlig okay finde, ja, wenn man es weiß. Oder man findet halt sozusagen eine andere Form der Konservierung. Mhm. Ja. Also beispielsweise Amphoren, ja. Also dieser, was eben auch von manchen gerne belächelt wird, dass Leute irgendwie Wein wieder in Amphoren packen, wo wir doch irgendwie heutzutage die beste Kellertechnik haben, temperaturgesteuerte Edelstahltanks und so weiter, ne? Ja, klar. Aber man kann das halt auch anders machen. Und die Leute haben es halt früher mit Amphoren gemacht und warum soll man es nicht probieren? Und das machen ja auch einige sehr, sehr vernünftig. Ne? Mhm. Also, ja. Und aber man muss es halt können, man muss es ausprobieren. Ne? Und so, also Leute, die es wirklich gut können, zum Beispiel Elisabetta Foradori, so eine, die relativ früh damit angefangen hat, die hat halt irgendwie 6, 7, 8 Jahre gebraucht, bis sie es raus hatte, ne? Mhm. Und bis wo sie dann auch gesagt hat, das funktioniert halt dann auch wiederum nur mit Traubenmaterial aus Weinbergen, die sozusagen von sich aus schon extrem stabil sind, also wo die Trauben an sich einfach so gut sind, dass die diesen Prozess eben mitmachen und das ging erst nach ein paar Jahren, ja. Und vorher hat es halt nicht funktioniert, vorher war es halt instabil.
Aber wodurch ist es stabil geworden?
Ja, das ist immer so eine schwierige Frage. Ne? Da kommst du natürlich ganz schnell in den esoterischen und biologisch dynamischen Bereich rein. Ne? Mhm. Wo die Leute halt sagen, dass in diesem Umwandlungsprozess, also oder in dem Veränderungsprozess im Weinberg von sozusagen von konventionell über Bio zu Biodynamie, die Trauben wesentlich stabiler geworden sind. Also dass sie den, also was ich halt kenne, ist wirklich, dass die Trauben sich verändern. Die werden kleinbäriger im Allgemeinen, die werden dickschaliger. Und das ist ja schon durchaus ein Hinweis darauf, dass, ne, dass die sich verändern. Also dass es sozusagen, dass die eine andere Form von Stabilität haben können. Also dickschaliger heißt ja im Zweifel auch, dass sie mehr Phenole haben, mehr Gerbstoff da drin auch haben, was mit dazu beiträgt, ne, dass so ein Prozess auch funktioniert. Also es geht auch mit manchen Rebsorten eben besser als mit anderen. Ja, also zum Beispiel eignet sich ein Silvaner durchaus gut dafür, dass man ihn in eine Amphore steckt, weil die werden ja angepresst und wandern da rein. Mhm. Ne? Das heißt, die werden ja mit ihren Schalen vergoren. Und der Silvaner hat eben so eine dicke Schale, ne? Der ist, damit geht das dann ganz gut. Das heißt, sehr, sehr viel aus den Schalen wandert nachher in den fertigen Wein. Ne? Und bei manchen, die ganz dünnschalig sind, wird es wahrscheinlich viel schwieriger sein, dass man sowas stabil kriegt. Ne?
Der Chat ist schon am Saufen und macht Käse-Experimente. Ja. Angeblich ginge Cremant gut mit Ziegenkäse. Es wird gerade bestätigt. Ich habe noch nicht wirklich dran gerochen und dran getrunken. Ich mache das jetzt mal. Ne?
Ja, mach doch mal.
Domaine Pinier.
Domaine Pinier. Das Weingut selber ist im Prinzip, das gibt es, wenn man so will, seit dem 13. Jahrhundert. Also es ist ein Weingut, was von Mönchen gegründet worden ist. Und die Keller sind auch teilweise aus dieser Zeit, also Gotik, gotische Keller. Und dann hat die Familie Pinier hat das im 18. Jahrhundert übernommen und dann aber in den 1980er Jahren eigentlich nochmal neu auf die Beine gestellt. Mhm. Also Jura hat ja so eine schwierige Geschichte auch hinter sich. Also es ist eines der ältesten Weinbaugebiete in Frankreich. Es gab mal 20.000 Hektar, ne? Habe ich auch schon mal erzählt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Und nach der Reblauskatastrophe ist es im Prinzip von 20.000 auf 2.000 geschrumpft und von 40 Sorten, die es da gab, also wirklich auch uralten Rebsorten, im Prinzip auf 5 runter. Mhm. Ja, so, das ist so grob gesagt. Und
hat sich das denn wieder berappelt oder sind wir immer noch bei 2000 Hektar?
Es hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen berappelt, ja. Also Jura ist einfach in der bestimmten Szene, also die Szene, die auch tendenziell Naturweine ausprobiert, Orangeweine, diese ganzen Sachen, ist es total in. Also eben auch in den so Schwerpunkten Paris, London, New York, ja, wo eben solche Weine auch schwerpunktmäßig getrunken werden. Die mögen Jura-Weine, weil diese Jura-Weine eben auch so ein bisschen was Archaisches haben häufig. Ne?
Ja.
Die arbeiten ja da im Jura sehr viel auch mit sozusagen mit Hefen, mit Weinen, die unter Hefen vergären, so ein bisschen wie beim Sherry. Ne? Also unter einer Hefeschicht vergären. Und das sind halt eher so Weine, die wenig mit Frucht zu tun haben und eben viel mehr mit anderen, mit erdigen, mit steinigen Aromen. Ne?
Mhm.
Ja. Ja, und da auf dem Zug sozusagen ist Pinier auch. Die machen sozusagen beides. Die machen Weine, die mit dieser speziellen Hefeschicht verarbeitet werden, aber dann auch Weine, die sozusagen klassisch eher burgundisch ausgebaut werden, also im Holzfass ganz normal, also spundvoll sozusagen.
Mhm.
Ja, und sie sind halt eben auch sehr bekannt für ihren Cremant, der 18 Monate ausgebaut wird, sozusagen zweite Gärung und komplett aus Chardonnay besteht. Mhm.
Der hat auch wieder diesen Geruch, den die anderen auch hatten.
Ja.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich den nennen soll. Aber so ein bisschen...
Ich finde tatsächlich, wahrscheinlich ist es Einbildung, aber Jura ist halt Kalk, ne?
Ja.
Es sind Kalkböden.
Der Geruch ist aber eher, der hat sowas Chemisches, irgendwie sowas nach chemischer Industrie, aber auf eine angenehme Weise. Chemisch schmuddelig. Aber das ist natürlich wieder völlig unangemessen hier. Ich tue mal die Nase ganz rein. Einer der, was stand in dem Blog über mich? Einer der Beteiligten zog die Brille aus, um die Nase noch tiefer ins Glas stecken zu können. Ja, ich merke, dass ich einen Schnupfen kriege. Viel rieche ich nicht mehr. Was ist denn dieses, da ist so was Strenges, so ein strenger Geruch drin. Weißt du, wie nennt man den?
Das ist eine gute Frage. Also
danke.
Es ist, bitte, ich kann es letztlich auch nicht beantworten. Es ist, ich finde, es ist, hatte immer irgendwie ein bisschen was mit Stein zu tun. Es hat auch ein bisschen was mit Eisen zu tun, finde ich.
Ja.
Also es ist nicht Rost, aber es ist irgendwie so,
Eisen
irgendwie
ist
so eine leichte Eisenader im Kalkstein.
Ja? Eisen ist echt gut, ja. Toll ist der schmeckt auch super.
Und dann ist da...
Ist auch wieder so irre saftig. Du trägst in letzter Zeit, bringst du immer so saftiges Zeug an.
Ja, das ist,
das ist nicht Witzige, gesund. Das ist,
ja.
Gesund ist
also das hier nicht. Ist es zum Beispiel saftig. Es ist, ich finde es auch total saftig. Und es hat aber der Wein wirkt ja nicht fruchtsaftig. Ne?
Nee.
Also es ist wenig Frucht, aber trotzdem viel Saft.
Ne? Extrem viel. Ja. Herrlich. Was haben wir dafür bezahlt? Weißt du das aus dem Kopf?
Also ich weiß, dass er früher mal 16,90 kostet der. Ja, 16,90. Und das finde ich einen sehr guten Preis
für so einen. Absolut. Ist er echt wert. Ja. Also wenn du daneben dann irgendwie mal so ein, was weiß ich, 28 Euro Veuf Clicquot mit orangem Etikett
stellst. Den kriegst du nicht mehr über 40.
Die kriegst du nicht mehr. Echt nicht?
Nee.
Also wenn du den daneben stellst, da nimmst du doch den Pinier.
Ja, wir schon, aber die meisten würden das nicht tun, weil der
Der will ein bisschen was von einem, ne? Aber
ja, genau, der will ein bisschen was von einem und der kuschelt einen halt nicht ein. Ne? Also der Veuve Clicquot, der hat halt eine höhere Dosage, also der hat wahrscheinlich fast das Doppelte an Süße. Und der hat halt auch viel mehr von dem, was man so von einem klassischen Brutschampagner erwartet, so diese Brioche, ja. Gerösteten Haselnüsse oder Mandeln,
Brioche. Geröstete Röstaromen.
Genau, Süße, ein bisschen Fruchtsüße, das ist halt auch. Ist halt auch geil. Also, ja. Also ich finde es jetzt gerade bei Veuve Clicquot nicht ganz so gelungen, weil es halt ich tendenziell immer zu süß finde. Aber das ist halt auch, weil ich halt persönlich lieber trockener trinke.
Na, ich finde diese Veuve Clicquot-Sachen und da gibt es ja noch mehr so, ich finde alle so, die sind halt teuer, da ist extrem viel Marketing dahinter.
Ja. Ja,
das bezahlst du halt auch teuer, das Marketing. Klar. Und hinterher bin ich irgendwie, der macht mich halt nicht glücklich. Also ich trinke dann, weißt du trinkst irgendwie eine Flasche Wein, die 40 Euro kostet und hast dich hinterher nicht dran erinnert.
Ja.
Also ich erinnere mich an diese teuren Allerweltschampagner immer nur im Vergleich zu den billigen Cremants, die du anschleppst, weil diese billigen Cremants, die du anschleppst, immer total klasse sind. Also an die ich mich dann auch gerne erinnere, also weil diesen Geruch von Jurawein, den werde ich nie vergessen und da werde ich es auch immer dran erkennen. Mhm. Das ist schon echt klasse. Bei Kader um die Ecke hat ein Jacques Weindepot aufgemacht, auch ganz böse. Aber ich merke, wie weit ich mich da mittlerweile von entfernt habe, da irgendwie so unter 15 Euro einen schönen Wein zu finden. Das wird echt schwierig. Also ist super für Anfänger, so für Einsteiger ist Jacques total geil. Und auch wir haben jetzt irgendwie zwei Kartons gekauft zum Essen dazu, weil wir hatten Gäste und haben gesagt, ja hier zum Essen einen Karton roten, Karton weißen. Und da hat er uns auch ein paar saugünstige Weine hingestellt und die waren richtig gut. Also aber jetzt halt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ah, ich mache mal eine schöne Flasche auf, sondern das ist eher so, ja, zum Essen dazu.
Ja, also wir haben ja auch mit Jacques Weindepot Weinen angefangen in der Serie und ich finde das auch völlig okay. Ne? Das ist tatsächlich, also es ist einfach für Leute, die anfangen, sich mit Wein auseinanderzusetzen und im Zweifelsfall auf dieser Stufe auch bleiben. Und das ist ja auch völlig okay.
Ja.
Also ich muss mich ja nicht intensiver mit Wein beschäftigen. Ich meine, wir machen das jetzt hier und alle, die mithören, tun das automatisch auch und lernen eben dann auch nochmal eine andere Welt kennen. Jacques Weindepot ist halt, also die sind ja Die haben ja im Prinzip mit so als Garagenverkauf angefangen, zu einem Zeitpunkt, als es kaum französische Weine in Deutschland gab, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Also nur ganz wenige Händler sozusagen, so bis auf die teuren Bordeaux und Burgund, klar, das gab es irgendwie immer, aber so den typischen Landwein oder so, ne? Und die haben das halt importiert. Und das war sozusagen in einem gewissen Maße Landweinniveau. Und das sollte auch erstmal nicht mehr sein. Und es ist halt gewachsen. Ich weiß nicht, wie viele 100 Depots die in Deutschland haben. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer geworden.
Ja, klar. Der sagte halt auch, dass die praktisch gar nichts, also wenn du dann irgendwie mit irgendwelchen Winzernamen kommst oder so, sagt er halt, also das ist, wirst du bei uns wahrscheinlich gar nicht finden, weil wir immer direkt mit den Winzern unsere Verträge machen und da ganze Produktionen abkaufen. Genau. Um die da stehen zu haben. Das heißt so, wenn du das hingehst und sagst, habt ihr Domaine Pinier da, dann sagt er halt, nee, also kannst halt vergessen, kriegst du bei uns nicht.
Ja. Nee.
Aber und der hat auch schöne Sachen da stehen. Also
ja, klar.
Durchaus, aber da zahlst du dann halt auch echt einen ordentlichen Preis für. Ne?
Ja, genau. Also das ist, also da, wo ich arbeite, das Jacques Zweiner Depot gehört ja auch dazu, zur Havesco-Gruppe. Das sind halt große Weinhändler, ne? Und große Weinhändler müssen halt auch gucken, dass sie einen breiten, also den Geschmack des breiten Marktes treffen.
Ja. Und das
die können halt nicht mit einem Maische vergorenen Wein um die Ecke kommen. Sowas können die mal im Programm haben, aber damit verdienen die natürlich kein Geld, ne?
Ja.
Das ist dann einfach nur, um es mit dabei zu haben. So wie die andere Sachen halt auch mit dabei haben.
Ja, und Penfolds Bin 8 stand da rum.
Ja. Ja, aber Penfolds Bin 8 ist so ähnlich wie Jacques Wein Depot oder Havesco, ist ein Riesenladen, ja, mit Tausenden von Fässern, ne? Und die machen, und die kriegen das halt auch hin. Also die machen den Konunga Hill oder so für einen Zehner irgendwie seit Jahrzehnten, aber die machen halt auch einen Grange für 800 € die Flasche, ne? Und da ist ja das Faszinierende eigentlich, dass die sozusagen die ganze Bandbreite tatsächlich hinkriegen und auf
Konunga Hill, das ist eine der ersten Weine gewesen, die ich getrunken habe, fällt mir da gerade ein. Ja. Müsste ich eigentlich auch nochmal probieren. Der war gar nicht schlecht. Der war halt dick. Also so Marmelade, ja. Ne?
So, aber. Ja, ja, genau, das war Marmelade und tendenziell haben die das halt immer noch, ne?
Okay.
Penfolds macht Weine, die man mag, wenn man eben so kompottige, marmeladige Weine mag oder wenn man die Zeit hat, jetzt die höherwertigen Weine einfach wirklich ein paar Jahrzehnte in den Keller zu legen. Mhm. Dann wird das richtig gut. Ja, wir haben das damals im Lindenthaler Wein- und Früchtehaus. Das waren einer der ersten, der so eine größere Bandbreite an Penfolds-Weinen hatte. Ja. Das waren auch die ersten Weine tatsächlich, die ich mir persönlich in den Keller gelegt habe zum Reifen.
Stimmt, irgendwann hast du dann auch mal einen aufgemacht, der auch fürchterlich teuer war, ne? Also fürchterlich teuer gewesen wäre, hätten wir ihn so gekauft.
Also an den Weinen kann man sehr gut die Preisentwicklung festmachen. Das waren Bin 389.
Genau.
Der gerne als Baby Grange bezeichnet wird, weil der in die alten Fässer wandert, in denen vorher der Grange lag und weil es eben auch eine Cuvée aus im Wesentlichen Shiraz, also Syrah ist, mit ein bisschen Cabernet dazu. Ne?
Mhm.
Und von dem Wein habe ich damals 3 Flaschen gekauft und das war das in den ersten Jahren, glaube ich, in denen ich Weine probiert habe, das einzige Mal, dass ich über meine eigene Preisgrenze hinaus bin. Das waren 15 Mark damals.
Ja.
Und ich habe damals 22 D-Mark bezahlt für eine Flasche Bin 389. Und die kosten, also die aktuellen Bins, die kosten
60.
60 Euro,
genau. Ja.
Also von 22 D-Mark so auf 60 Euro hoch. So haben die sich entwickelt. Das ist schon irre, ne?
Ja.
Ja. Schon Wahnsinn.
Könnte man sich ja mal bestellen nochmal, ne? Meinst du, der schmeckt noch oder ist der zu marmeladig mittlerweile?
Nee, das schmeckt noch. Also ich hab die Sachen jetzt die letzten Jahre relativ regelmäßig probiert.
Mhm.
Aber ich würde mir persönlich so einen Wein für 60 Euro nicht mehr kaufen. Also auf keinen Fall.
Was würdest du dann für 60 Euro kaufen?
Was würde ich für 60 Euro kaufen? Burgund. Also ausgewählte Burgunder-Domänen würde ich, glaube ich, kaufen. Ich würde auch jetzt nach meiner intensiveren Auseinandersetzung mit neuseeländischen Weinen würden mir da auch ein paar Weine einfallen, die ich kaufen würde. Ja, also vor allen Dingen aber Burgund. Also es ist halt ja, und Nordrhon, also Syrah, Côte Rôti, Hermitage oder sowas, wenn man es für das Geld bekommt, Cornas. Also das ist sozusagen das genaue Gegenteil von den Australien Shiraz, die eben tendenziell, es gibt mittlerweile auch wieder andere, aber tendenziell eben diese super kräftigen, fetten, vollreifen, marmeladigen Weine sind. Und Nordrhone ist halt das kühle, also kühl wirkende, zurückgenommenere, was es eben auch beim Shiraz gibt. Ja, schlanker, irgendwie strenger.
Schlank, einfach, das ist ein gutes Wort dazu. Ja,
genau. So wie das hier, ne? Das, ja. Also das, so dieser Cremant im Gegensatz zu einem Veuve Clicquot ist ein Cornas, ein gut gemachter Cornas im Gegensatz zu einem südaustralischen Shiraz, so ein bisschen, ne? Ja.
Das ist jetzt, also dieser Cremant, den reichen wir den Gästen, wenn sie kommen, da essen wir noch nichts dazu, oder? Essen wir da schon was dazu? Ja, man. Weil kann, Weihnachten wird ja viel gegessen, ne? Weihnachten ist, wenn du zweimal am Tag kacken musst.
Also ich hatte jetzt hier auch ein Essen und ich habe zum Schaumwein, ich habe tatsächlich, wo ich jetzt gerade Nordrhone sage, Nordrhone-Abend gemacht, also gekocht dazu. Und ich habe zu dem Cremant, habe ich lauwarm, also Birne aufgeschnitten und darüber einen Ziegenkäse gelegt und dann so ein bisschen mit Satar, das ist so ein bisschen so ein wilder Thymian mit so eine Gewürzmischung aus dem Libanon, also aus der Ecke Libanon-Syrien. Also im Prinzip ein bisschen wilden
Thymian. Wie kommst du darauf, sowas zu verarbeiten? Läufst du durch einen Laden und siehst das und denkst dir, oh, das könnte ich ja mal auf Birnen werfen?
Nee, das ist mittlerweile dann so ein bisschen Erfahrung einfach. Ich koche sehr viel aus diesem Raum mittlerweile. Ich habe sehr viele von diesen Gewürzen, teilweise als Mischung, teilweise mische ich mir die selber. Also sozusagen Ras al Hanout und also was es so rund ums Mittelmeer im quasi arabischen Raum gibt, ja. Und das wiederum passt ziemlich gut auch zu diesen Nordrhone-Weinen, sowohl zu den Weißen als auch eben zu diesen Syrah-Geschichten, also diese etwas arabischen Gewürze, ne? Habe ich ausprobiert. Also ein bisschen Honig drüber, ein bisschen Lavendelhonig und das Ganze eben kurz in den Ofen geschoben, sodass du das Ganze dann so ein bisschen warm hattest.
Ne? Ja.
Und das eben, sagt ja der Chat auch, ne? Ziegenkäse, dieser Cremant. Ich finde auch immer, dass, also wenn diese Cremants so ein bisschen briochiger werden, oder Champagner eben auch, was ich immer sehr schön finde, ist ein bisschen Parmesan, also ein Käse, der eben diese Zuckerkristalle hat, ja. Also der das Strenge hat und dann eben diese leichte Süße eben auch da drin. Das passt gut zu solchen Weinen.
Ja. Ja. Ich muss aufhören davon zu trinken. Ich habe schon ein Drittel der Flasche weg und wir haben noch drei Flaschen vor uns. Nachher werde ich wieder komisch hier und sage die ganze Zeit nur noch erstaunlich.
Ich hatte das gestern. Ich habe gestern den Weißen und den Roten aufgemacht und ich fand den Weißen auch wieder so lecker, dass ich auch gestern aufhören musste zu trinken, um heute noch was davon zu haben. Ja. Genau, der zweite Wein ist...
Welchen nehmen wir denn?
Domaine Matassa, Cuvée
Mar. Ah, Matassa. Matassa, mein neuer Fetisch. Ja. Oh, warte, das ist, der hat einen Korken. Also ich habe freundlicherweise lag im Weinkarton, den er mir mitgegeben hat, ein Kellnermesser.
Kellnermesser, immerhin. Ja, das haben alle bekommen.
Das
ist aber nett. Gadget.
So, dann machen wir die Kapsel ab. Ja, der Profi macht die Kapsel unter. Ach,
du hast den nicht gestern aufgemacht, du hast das gar nicht mitbekommen, ne?
Ich habe das gar nicht mitbekommen, sowas musst du mir unmittelbar sagen. Hätte ich den gestern aufmachen müssen?
Achso, ich hatte sie halt an Vrind geschickt.
Und das monitore ich nicht so richtig. Ah, okay. Scheiße. Das heißt, ich kriege jetzt Scheißwein.
Alle haben es aufgemacht, außer du. Nee, aber...
Klassiker.
Also du sagst, wie er direkt aus der Flasche ist, okay. Und ich sage ja, wie er wirkt, wenn er schon.
Du sagst mir, wie er zu sein hat, weil du bist ja der Weinfachmann, ne? Genau. Ja. Ich mach mal eben das Glas leer, sauber hier, Sekunde. Scheiße. Nee, habe ich echt nicht mitgekriegt. So, du weißt doch.
Ich kann ja auch nicht.
Kriegst doch nichts mit.
Ich kann nicht mitdenken immer.
Doch.
Nein, ich dachte,
irgendjemand muss doch für mich mitdenken.
An Vrind schicke und die Hörsuppe das dann auch nochmal retweetet, dann ist irgendwie gut.
Nee, das Problem ist, dass mein Default-Account ist halt Holgi und bei Vrind gucke ich ab und zu mal rein und ich vergesse das auch, dass ich diesen Account überhaupt habe und das ist alles, ach Gott, warte mal. So. Oh, geht gut mit dem Kellnermesser. Gutes Kellnermesser. Sowieso, ein gutes Kellnermesser erkennt man daran, dass es zweistufig ist. damit man nämlich nicht so einen extremen Hebel ansetzen muss, um die Flasche aufzumachen. Jedenfalls, genau. Matassa ist mein Fetisch, mein neuer Fetisch, nachdem wir den im Industry Standard getrunken hatten. Wer hatte, wo kam der überhaupt her? Den hatten wir dabei, oder?
Nee, den hatte der Holger Schwarz da auf die Karte gesetzt.
Ah, okay.
Zwar nicht diesen hier, sondern den Matassa Blanc.
Genau, dieser hier ist ein bisschen billiger, Marguerite. Ne?
Cuvée Marguerite ist ein bisschen. Dieser ist ein bisschen günstiger. Und er hat auch eine komplett, also er hat eine andere Rebsortenzusammensetzung, okay. Ist einfach ein ganz anderer Wein.
Okay.
Aber er kommt natürlich.
Oh, trotzdem. Dieser Mann, dieser Geruch, ey, das ist so unendlich geil. Das ist. Ja. Was ist denn das? Das ist grüner Apfel mit Bremsstaub. Nicht?
Grüner Apfel. Bremsstaub
ist gut. Also da ist dieses, weißt du, ist der spontan vergoren eigentlich?
Ja, das ist spontan vergoren.
Also ja, der riecht halt nach spontan vergoren. Also dieses Bäh. Dieses Bäh. Also
alles, was wir hier trinken, ist spontan vergoren.
Okay,
ist,
alles klar.
Das ist sozusagen
ja, klar,
auch impliziert.
Ja. Ja.
Genau.
Also. Aber auch der riecht geil. Ich meine, der andere, also der Blanc, der hat mir so die Schuhe ausgezogen. Das ist wirklich, das habe ich lange nicht gehabt. Also ja, habe ich auch direkt viel von gekauft, also viel, aber ein paar Flaschen von gekauft.
Ja, ich kann das sehr gut verstehen.
Meine Fresse.
Das ist super. Also der andere, von dem wir jetzt gerade reden und schwärmen, das ist der Blanc, der ist halt Grenache Gris. Also Grenache ist ja eigentlich eine ganz typische rote Sorte aus dem Süden.
Der Chat sagt, er riecht nach Zahnarzt.
Ah, Zahnarzt.
Ja, das ist es. Ja, genau. Das ist dieser Geruch, der auch beim Zahnarzt manchmal ist. Das ist das, was ich Bremsstaub nenne. Entschuldigung,
Grinch. Was, wenn die Zähne abgeschliffen werden?
Nee, wenn du so reinkommst und das so komisch riecht, halt so diese Chemo-komisch.
Ah, okay.
Apropos Zahnarzt, ich muss noch meinen Heil- und Kostenplan wegschicken zur Krankenversicherung.
Ach, schön.
Ja. Ist ja auch ein völlig neues Konzept in meinem Leben.
Du das der selber
Heil-
machen
und Kostenplan.
Musst.
dass ich das noch nicht, ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Ach so, ja, okay. Du meinst mal was? Ja, du, okay.
Was?
Du musstest das früher selber nicht machen, ne? Genau.
Ich habe das früher. Ich war halt viele Jahre privat versichert, so dass ich direkt bezahlt habe und dann eingereicht habe die Rechnungen. Und seit ich gesetzlich versichert bin, das ist jetzt auch schon einige Jahre, habe ich nie irgendwas gehabt, was einen Heil- und Kostenplan erfordert hätte anscheinend.
Ja. Genau. Also nochmal kurz. Der andere ist halt Grenache Gris. Das ist so ein bisschen wie Pinot Noir und Pinot Blanc. Also die bekannte ist sozusagen erstmal, oder die als erstes da war die rote Rebsorte, in dem Fall auch Grenache. Also die heißt einfach nur Grenache, ne? Und daraus ist dann irgendwann eine Grenache Blanc und Grenache Gris mutiert, ne? Weiße Grenache und graue Grenache. Also es ist genauso wie bei Spätburgunder, woraus eben Weißburgunder und Grauburgunder mutiert ist. Und der andere ist eben, Grenache Gris ist halt strenger, während das hier. Achso, und Macabeo ist mit drin, in dem anderen, den wir getrunken haben. Hier ist auch Macabeo mit drin, und zwar praktisch genau der gleiche Anteil. Und dazu ist aber Muskat drin. Mhm. Ja. Muskat d'Alexandrie und Muskat à Petit Grain. Das ist ja auch so eine typische Sorte von da unten, die eben in die Süßweine normalerweise geht. Ne? Das ist ja eine typische Süßweinsorte.
Aber hatten wir übrigens von Jacques einen Muskat für 5 Euro oder 5,50, der total gut war. Also der war
auch echt trocken super. Wahrscheinlich.
Ne? Ja, knochentrocken.
Ja, das ist halt irgendwie, ich mag das sehr gerne. Also es gibt ja hier auch gelbe Muscatella oder so in Deutschland, in Österreich. Diese duftige, also super duftige Sorte, die irgendwie nach Blüten, nach Blumen, eben nach
und im Mund macht sie, und im Mund macht sie dann blech.
Ja.
So genau. Löst sich in Wohlgefallen auf.
Ja. Also so, genau, und so ein bisschen was hat man davon hier auch, ne? So ein bisschen verspielt und Blüten und dann kommt aber dann kommt eben diese Machart irgendwie dazu. Ja? Also das Ganze wächst auf Schiefer, da unten gibt es Schiefer und so ein bisschen Nagelböden, dann hast du halt diese Garrigue dort, ja, also dieses ganze Kräutrige, was man irgendwie also schon dort riecht, aber was irgendwie auch ein bisschen, es geht ja eigentlich nicht, aber irgendwie überträgt sich das auf den Wein, finde ich, trotzdem. Also es hat immer auch, diese Weine von da haben sehr häufig sowas Kräuterwürziges.
Was ich gerade sehr verblüffend finde an dem Matassa ist, dass der fühlt sich im Mund an, als wäre da, als hätte der Tannine wie ein Rotwein. Gehört das so oder bin ich?
Ja, das ist sozusagen das, was ich vorhin meinte. Wenn du ein Weißwein, vor allen Dingen, wenn er weiße Rebsorten, vor allen Dingen, wenn sie auch ein bisschen dickere, härtere Schale haben, wenn du die in den Bottich schmeißt und angären lässt und du lässt die den Saft auf der Maische, wie ein Rotwein.
Ja. Ja, dann, jetzt verstehe ich, warum du gesagt hast, mach den einen Tag vorher auf.
Dann laufen die Gerbstoffe, die da drin stecken, die laufen halt in den Wein sozusagen. Und dann bekommst du einen Weißwein. Und das ist eigentlich die Idee eben bei Orange Wein. Ja? Also Orange Wein heißt der ja nur, weil der Wein, und dieser hier ist es ja auch, eine orangene Färbung bekommt. Das allerdings auch nur, wenn die Rebsorten, aus denen das gemacht wird, eben nicht knallegrün sind, sondern eben auch so ein bisschen ins Graue gehen. Ne? So.
Neues vom Chat. Mein Mann findet den gut. Bei mir schmeckt der irgendwie nach Ökowein bedeutet den Wunsch zu leiden.
Auch schön.
Der ist schwierig. Also der ist wirklich schwierig. Ich glaube, also den kannst du nicht einfach irgendwie, also selbst so im Freundeskreis, die Leute, die gelegentlich einen Wein trinken und auch gerne bereit sind, was Besonderes zu trinken. Ich glaube, wenn ich den hinstellen würde, die würden schon ein bisschen komisch gucken. Mhm. Ach, der ist schön. Kommt nicht an den anderen ran, aber der ist schön.
Nee, das ist schon so ein bisschen, das ist schon, wie soll ich das sagen? Das ist schon Wein für Leute, die sich so ein bisschen an diese Weine, die wir ja hier in der Sendung auch immer mal wieder trinken. Ne? Da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen auch. Ne? Das ist, es ist halt überhaupt gar kein typischer Weißwein. Also was ist typischer Weißwein?
Es ist kein typischer Weißwein. Also wenn du das trinkst, denkst du, das ist wie Wein gemeint, aber es ist kein Wein.
Ja, sowas.
Ja. Würde ich jetzt mal so spontan, also den Muskat, den wir hatten, der kam am besten zu einem Gericht. Übrigens verblüffend, ich bin mit Tofu bekocht worden und ich bin ja eigentlich ein großer Tofu-Verächter, weil ich bisher immer nur fiesen Tofu gegessen habe. Kader hat es geschafft, einen richtig geilen Tofu zu machen. Der, nach meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich ist mehr dabei gewesen, aber in meiner Wahrnehmung bestand der im Wesentlichen daraus, dass du Tofu-Würfel so krass anbrätst, dass die Röstaromen entwickeln wie in Braten. Und das Ganze dann in einer Soße, ich habe das Gefühl, als würde die Soße hauptsächlich bestanden haben aus in Sojasoße eingekochten Zwiebeln, Chilis und Knoblauch. Also das war so richtig heftig. Also, okay. Ja, und da könnte man sowas gut zu trinken. Also da ging jedenfalls dieser Muskat gut zu. Würde ich jetzt auch irgendwas Scharfes würde ich da echt dazu essen wollen.
Ja, kann man machen, glaube ich.
Also ich kann mir jetzt gerade ehrlich kein Essen vorstellen, das den Wein platt machen würde.
Nee, also nicht so einfach.
Genau, nicht so einfach. Ein schöner, mein Lieblingskäse oder mein zweitliebster Käse, mein Lieblingskäse, den habe ich ja nie wieder bekommen. Falls hier wer zuhört, der zufälligerweise irgendwie eine gute Kontakte nach Spanien hat. Es gibt in Spanien einen Blauschimmel-Hartkäse mit dem Namen Blau Cereta. Davon würde ich gerne was haben. Also falls irgendwer zufälligerweise den besorgen kann. Den gibt's auch nur in einem Ort irgendwie. Und ja, das war der beste Käse, den ich je gegessen habe. Und mein Lieblings-Normalkäse, den du auch so bei normalen Käsehändlern kriegst, das ist ja der Époisse. Dessen wegen ich schon mal aus der Wohnung eines Freundes geflogen bin, als ich den in den Kühlschrank getan habe.
Erinnert mich immer an diese Asterix bei den
genau, so ein bisschen war das. Pausen, ne? Nein, das nimmst du sofort da raus, das kannst du oben in die Gästewohnung kannst du das tun. Nimmst du das aus dem Kühlschrank raus. und ich glaube, zu so einem Époisse wäre der richtig geil. Also ja, zu einem reifen Époisse, den du nicht mehr in Käsepapier eingewickelt kriegst, sondern im Töpfchen, weil er weglaufen will. Super. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass marinierte Sachen dazu gut passen.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass also so Sachen, die also wenn ich zum Beispiel Richtung Fisch gehe, dann sowas Richtung Sardinen.
Salzig.
Ja. Fenchel kann ich mir ganz gut vorstellen.
Fenchel, ja. Salzig finde ich jetzt nicht so.
Okay.
Aber ich hätte echt Bock auf Sardinen, davon mal abgesehen. Mm-mm. Und was habe ich hier? Mandelstollen. Ist doch immer ein Scheiß. Ich glaube, das entspricht exakt Jammern auf höchstem Niveau, ne? Oh, ich hätte gern Sardinen, aber ich habe nur Mandelstollen. Im Übrigen von der Bäckerei Jüde in Westfalen irgendwo, die den besten Mandelstollen machen, den ich kenne.
Okay.
Und die besten Lebkuchen kommen von Arndt Erbel. Ich habe bei Arndt mir Lebkuchen bestellt. Die waren wirklich unfassbar.
Okay.
Gefühlt hat er die ohne Zucker gemacht und sie sind trotzdem süß. Das ist echt irre.
Ja, das ist aber ja kein Problem eigentlich. Also kannst ja.
Sag das mal Balsen.
Ja gut, die machen sich ja einfach.
Ja.
Aber ich meine, wenn du Brot backst und vor allen Dingen, wenn du es doppelt oder dreifach irgendwelche Sachen backst, sozusagen, dann hast du ja, dann wird ja ganz, ganz viel an Inhaltsstoffen süß werden. Ne? Also ich meine, Brot an sich ist ja schon süß, wenn du es relativ lange kaust.
Ja, klar.
Ja, und das wird dann nochmal offensichtlicher.
Mhm.
Ja.
Schöner Wein.
Das ist halt Handwerk.
Ein echt schöner Wein.
Ingwer, also ich glaube, dass asiatische Küche super dazu passt.
Ja, absolut. Ja.
Ingwer, nicht zu egal scharf, was. Aber eine leichte Schärfe und dann egal. Ja, genau, egal was.
Egal was. Geben Sie mir was Asiatisches, bitte keine Nudelbox.
Ja.
Aber wie kann alles, man das so überhaupt essen?
Zitronengras, was?
Nudelbox. Kennst du dieses, am Bahnhof gibt's das immer, da stehen immer so komische, da gibt's dann so Nudelbox und dann kriegst du irgendwie so völlig breiig gekochte Nudeln mit ein bisschen irgendwie traurigem Gemüse in so einer Pappschachtel.
Ja, ja, aus diesen riesigen Eimern, ne?
Genau, Eimernudeln. Bitte Eimernudeln.
Ja.
Nudelbox.
Aber es ist mal tendenziell selbst das immer noch besser, als wenn man zu McDonald's geht
und das ist richtig.
Dort was holte. Und mittlerweile gibt es ganz gute Nudelläden an Bahnhöfen, also teilweise hier.
Echt?
In Hamburg zumindest. Ja, das geht schon. Also, ja. Wie auch immer. Matassa, nochmal ganz kurz. Der Mann, der das führt, das Weingut, ist Tom Lubbe. Der ist ursprünglich Neuseeländer, ist dann irgendwie relativ jung nach Südafrika gekommen, hat da auch irgendwie eine Lehre gemacht im Weinbereich und ist von Südafrika aus eben runter ins Roussillon und hat ein Praktikum gemacht bei Gobi. Gobi ist so in diesem Ort, Kalche heißt dieser Ort, ist das, also beziehungsweise eigentlich im ganzen Roussillon ist Gobi so der Tonangeber, was diese Art von Wein dort angeht. Ja, also auch hier wieder Bio mit biodynamischen Einflüssen sozusagen und sehr, sehr, sehr strikt, also sehr so eben auch wieder so natürlich wie möglich ausgebaute Weine. Und Gobi ist sozusagen die Koryphäe und er hat da gelernt und hat sich dann in Gobis Schwester, glaube ich, verliebt und auch geheiratet und ist dann quasi da hängen geblieben. Also er ist nochmal kurz zurück nach Südafrika und hat dann aber da bei Kalche irgendwie einen Weinberg kaufen können, der eben Matassa hieß, also die Lage heißt Matassa, was auch immer es heißt, ich weiß nicht. Und hat dann von dort aus so um die 2000, 2001 hat er da angefangen.
Mhm. Hat er gut hingekriegt.
Hat er gut hingekriegt, ja.
Also
ich auch. Also ich habe auch schwierigere Jahre von ihm schon probiert. Also ich fand es nicht immer so ganz stabil, was er gemacht hat. Hat sich auch sehr geändert. Also die früheren Weine, die waren deutlich alkoholreicher und fetter. Und er hat das total runterreduziert auf das, was du jetzt hier im Weißen auch schmeckst. Das hat er im Roten auch. Also relativ früh gelesen. Reif, aber früh gelesen, also nichts Überhitztes, nichts Überreifes. Und auch im Keller irgendwie kriegt er das so hin, dass die Weine eben wirklich frisch bleiben, dass die eine gute Säure haben und eben überhaupt nicht, also das ist ja wirklich knallerheiß da, ne? Das ist ja kurz vor der spanischen Grenze und dieses ganze Roussillon ist so ein bisschen wie so ein Amphitheater, ja. Also im Hintergrund Berge und eben bis zu den Pyrenäen und die ganzen Ausläufer und vorne ist halt das Mittelmeer und das wird da schon richtig heiß und früher haben die Weine eben alle letztlich irgendwie gekocht geschmeckt, ne?
Mhm.
Und heute, also jetzt aus diesen Betrieben eben wie Matassa oder wie Gobi oder Domaine des Enfants oder so halt nicht mehr oder Domaine de l'Horizon zum Beispiel auch um die Ecke, das schmeckt halt ganz anders mittlerweile. Mhm. Also das finde ich schon sehr spannend. Und die Weißen aus dieser Ecke, so wie wir das jetzt trinken oder der andere, der Blanc, das ist halt, das gehört zu den Weinen, die ich mittlerweile echt am liebsten trinke.
Der ist wirklich toll. Ach.
Jo. Und was man mit...
Ich bin mal gespannt, wie der übermorgen ist. Mhm.
Da kannst du auf jeden Fall einige Tage von trinken. Also
ja, kommt den Kühlschrank, Korken drauf, Kühlschrank. Jetzt habe ich gerade bei Vinikultur nach Matassa gesucht. Haben die nicht, kann doch nicht sein.
Ja, das ist, also die haben jetzt diese Website, wo man tatsächlich auch direkt bestellen kann.
Ja.
Erst seit 2 Wochen.
Ah, okay.
Und vorher musstest du immer alles per Mail auch bestellen. Und da sind auch nicht alle jetzt drauf, die er im Programm hat.
Verstehe. Ja. Das ist ja doof. Naja gut, was heißt, ist doof, das bestelle ich jetzt nicht wenigstens während der laufenden Sendung einen Karton Wein, das ist ja auch nicht so, das führt ja immer zu nix. Also, aber Mann, herrlich. Der ist wirklich toll. Also selbst dieses starke Tannin ist immer noch, das ist, also ich mag das eigentlich nicht so gerne, also wenn der Rotwein so viel Pelz hat, ne, Tannin,
ja,
das finde ich eigentlich eher unangenehm. Und bei dem hier ist das ein sehr langer Nachhall von diesem Pelz, aber völlig angenehm. Also irgendwie so, nee, nicht angenehm, eigentlich eher geil. Es hat so ein bisschen was, weißt du, so irgendwie, wenn das Schlafzimmer noch nach Sex riecht irgendwie.
Ja, ich weiß genau, sehr was geil. Du meinst. Ja.
Dann machen wir jetzt den Exarchia. Nee, wie heißt der?
Excedra.
Excedra, genau.
Excedra.
Vermute ich jetzt mal, weil das andere ist eine halbe Flasche, die gibt's zum Nachttisch.
Ja.
Super. Ich muss zu Vinikultur. Ich muss da morgen hinfahren. Ich muss da noch ein paar Flaschen von bunkern, bevor die alle weg sind.
Bei diesem Wein ist es so, also bei Weißweinen, die verändern sich halt total, wenn sie länger auf der Maische liegen oder auch eben in der Amphore wandern. Bei Rotweinen ist diese Veränderung nicht ganz so extrem, sag ich mal, ne? Also von der Farbe her siehst du es ja sowieso nicht. Aber auch so sozusagen so von der Struktur oder so vom Wein, das verändert sich deutlich, aber nicht so extrem wie beim Weißwein. Mhm. Deswegen wird auch nicht so häufig drüber diskutiert oder man kommt vielleicht auch gar nicht direkt drauf, wenn man es probiert.
Hätte ich den Excedra auch aufmachen sollen?
Schon? Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Macht aber nichts. Also bei dem Weißen ist es, der verändert sich ein bisschen stärker eigentlich als der Rote, würde ich sagen.
Musstest du gerade aufstoßen?
Nein.
Okay.
Nein, nein.
Nein. Nein, nein. Auch gar nicht sauer. Nee. So, Rotwein, Excedra.
Genau, der kommt. Der kommt aus Spanien, genauer gesagt aus Katalonien, irgendwo. Im Prinzip irgendwo mittendrin in Katalonien. Ich war noch nicht da. Also es ist irgendwo bei Montserrat, das ist so ein alter Klosterberg. Und die Brüder Puiggròs, Josep und Vicenç, denke mal, wird so ausgesprochen.
Wahrscheinlich.
Die haben letztlich irgendwie mehr oder weniger verwilderte Weingärten ihrer Großeltern und Urgroßeltern rekultiviert.
Aha. Also
die waren aber irgendwie nicht mehr genutzt, beziehungsweise in Teilen noch genutzt, aber eben sozusagen an die örtlichen Genossenschaften irgendwie verpachtet. Und die haben das Ganze irgendwie innerhalb mehrerer Jahre haben die das Ganze rekultiviert und eben das sozusagen das alte Häuschen wieder aufgebaut, zum Weinkeller umgebaut und machen da jetzt eben seit ein paar Jahren Wein. Den gibt's jetzt, glaube ich, seit 2013 und das ist jetzt der zweite Jahrgang davon.
Aha. Hat eine witzige Farbe. Ich finde, der sieht irgendwie ein bisschen milchig aus.
Ja, das kann durchaus sein.
Okay.
Also auch da passiert ja nicht unbedingt viel, ja. Also die reifen Trauben werden halt in der Tonamphore vergoren und bleiben dann da 6 Monate. Die Amphore wird abgedichtet.
Mhm.
Und dann wird er einfach leicht gefiltert und abgefüllt. Und Garnacha ist eigentlich, also Grenache, Garnacha. Mhm. Ist eine Traubensorte, die hat relativ, also zumindest für südliche Verhältnisse, relativ wenig Farbe, viel weniger Farbe als Syrah oder Mourvèdre. Das ist ja teilweise violett-schwarz. Ja.
Ja.
Garnacha ist eben durchsichtiger, sozusagen transparenter, wie so ein bisschen wie Pinot. Nicht ganz so extrem, aber geht so in die Richtung. Normalerweise, der ist ja jetzt schon ein bisschen dunkler, hat aber eben sehr viel Saft, sehr viel Frucht und wird eben auch sehr reif und ich finde, das ist, also mit dieser Tonamphore zu arbeiten, ist eine gute Möglichkeit, dem Wein irgendwie sowas Kühles wiederzugeben.
Ich wollte gerade sagen, ich bilde mir ein, das zu riechen.
Ja.
Aber
das finde ich auch. Ich bilde mir das auch immer ein, das zu riechen. Ja. Das riecht schon, also.
Das riecht wie Ton. Das riecht genau. Wie gebrannter Ton, also wie ein Trinkgefäß aus gebranntem Ton riecht, in das man Wein geschüttet hat. Das finde ich jetzt gerade schon irgendwie ein bisschen bizarr.
Das ist vor allen Dingen deswegen bizarr, weil
der gar nicht in der Tonamphore war, sondern du mir das nur erzählt hast.
Nein, der war in der Tonamphore.
Hätte ich aber cool gefunden jetzt.
Also du weißt, was passiert sozusagen, wenn du Wein oder wenn du eine Flüssigkeit in eine Tonamphore schüttest, dann suppt das durch, ne?
Ja, genau.
Auf Dauer, genau.
Deswegen dichtet sich wird die Tonamphore
abgedichtet. Ja. Nee, die wird eigentlich abgedichtet.
Ach so, kommt nochmal eine Schicht draußen rum. Ach, komplett ja. Bienenwachs um die Amphore drumherum.
Normalerweise, innen tatsächlich.
Ach, innen. Wieso? Ja, dann kann das ja gar nicht darauf übergehen. Es sei denn, der Wein ist informiert worden im Sinne von Homöopathie. Steht Demeter drauf?
Fang du jetzt mit Informationen an, ja. Nee, das ist kein Demeter-Wein.
Schwanger.
Pinier ist Demeter-Wein, aber das hier ist kein Demeter-Wein. Mhm. Ich bilde mir das auch ein. Ich bin auch der Meinung, dass Weine, die aus Amphoren kommen, irgendwie nach diesem feuchten Ton irgendwie riechen
ja. Und
auch schmecken in gewissem Maße. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist so. Und zwar eigentlich bei jedem Wein, den ich bisher probiert habe, der aus einer Amphore kam. Und zwar mal mehr oder mal weniger auch.
Ja, der möchte auch gerne ein paar Stunden offen stehen, stelle ich gerade fest. Das ist schade. Nee, der ist noch zu dicht. Also der macht bei mir im Mund, macht der wenig. Schade. Also ich merke, dass da was kommen wird. Aber was das... Also in der Nase ist er toll. Mhm.
Also bei mir ist er am Gaumen super. Also er hat wieder diesen totalen Trinkfluss, was wir bei den ersten beiden Weinen auch hatten.
Ja, das ist saftig.
Das
damit würde ich rechnen, genau. Also ja. das finde ich, spürt man auch schon dahinter, aber der Rest ist noch total verschlossen und in sich zusammengesunken.
Also es ist sehr saftig, aber auch wieder jetzt nicht die geballte Frucht, sondern in diesem anderen, in diesem kargeren Sinne sozusagen saftig. Ne?
Mhm.
Also immer was, sozusagen immer der Ton im Hintergrund, irgendwie Stein, nasser Stein oder so, ja. Kräuter, aber eben nicht diese volle Saftigkeit, wo du jetzt sagen würdest, wow, da ist irgendwie ein Kilo Kirschen drin oder so. Ne? Aber wenn überhaupt, dann würde ich sagen Kirschen. Also schon eher so saftiges...
Knubberkirschen.
Knubberkirschen, genau. Ist so ein bisschen wie Krieg, ne? Also dieses... belgische
Lambic.
Gutes Kirschlambic. So ein bisschen finde ich das. Mhm. Also von der ganzen.
Mit weniger Säure. Der bleibt überhaupt keine Säure im Mund. Also ich habe nicht das Gefühl, was Saures zu trinken dabei. Das ist schon ganz interessant.
Also ich finde, dass die Säure durchaus präsent ist, aber sie bleibt nicht stehen.
Okay.
Und das fand ich eigentlich total schön. Also manchmal hast du ja das, finde ich, du denkst irgendwie, alles ist sauer, ne? Also der ganze Wein ist sauer und dann bleibt auch zum Schluss einfach irgendwie eine unangenehme Säure im Mund.
Mhm. Ja.
Und das finde ich jetzt hier überhaupt nicht.
Das Pearl sagt im Chat, er bleibt bei Waldbeermarmelade in der Nase. Waldbeeren? Nee, für Waldbeeren riechen viel zuckriger, finde ich. Also, weil der riecht halt überhaupt nicht zuckrig.
Nee, gar nicht, das stimmt. Aber so ein bisschen Blaubeer kann ich
nachvollziehen. Blaubeer.
Also ich wäre jetzt eher bei Waldbeeren, Blaubeeren, Brombeeren. Also Brombeeren verbinde ich immer mit was Wuchtigerem, so was Fetterem.
Ja, stimmt. Ja, allein schon wegen der Brombeermarmelade meiner Mutter. Doch, da wird was draus. Aber was essen wir dazu? Da kannst du ja jetzt nicht so... Röstaromen willst du da nicht, ne? Dann ist der Wein weg.
Geschmort.
Geschmort? Mhm. Bœuf also Bourguignon. Jetzt,
ja, sowas. Nicht kurz gebraten, sondern geschmort.
Ja. Genau. Oder ein Borscht. Kater hat einen Borscht gemacht. Mein erster Borscht war, das darf man auch niemandem erzählen.
Der erste Borscht seines
Lebens. Der erste Borscht. des Lebens. Ja, doch. Da freue ich mich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Tage, wo ich immer mal so zwei Gläschen trinken werde. Das ist echt super.
Ist übrigens ein Wein für, ich glaube, 13,50.
13,50?
Ja, 13,50.
Das ist lächerlich.
Das ist
also das ist richtig günstig, ja.
Also das heißt, wir haben gar nicht so auf die Kacke gehauen. Wir haben einfach nur vier Weine, die jetzt alle nicht natürlich nicht so günstig waren wie in der letzten Sendung, aber es sind doch jetzt auch alles keine extrem teuren Weine. Also ja, der Cuvée Marguerite ist der teuerste. Und ja. Ja, doch. Also der gefiel mir beim ersten Mal, als ich den probiert habe, schon wirklich sehr, sehr gut, auch über die ganzen Tage hinweg, die ich die getrunken habe. Aber ich finde, das ist auch so ein Wein, den kann man einfach auch relativ schnell wegziehen, weil er weil er einfach so diese Saftigkeit
wieder Zechwein hat. Zechwein halt.
Ja. Genau.
Mhm.
Ja.
Very nice. Ah, schön. Ach, das freut mich, wenn ich dann nachher den Kühlschrank wieder voll habe und denke, so, wo stehen die Flaschen jetzt hin?
Wer denn jetzt?
Hm?
Ja, die Auswahl ist dann schön.
Ja. Kommen wir zum Dessert.
Kommen wir zum Dessert.
Geschmortes, ja.
Geschmortes.
Der Chat empfiehlt Roulade.
Ja, geht auch. Ist ja im Prinzip auch was
Geschmortes. Man kann sagen, ist ja geschmort. Letztlich. Geschmort. Am Ende ist die Roulade geschmort.
Also ich könnte mir da ganz gut Geschmortes vom Wildschwein vorstellen, glaube ich.
So, ich mach mal ein Dessert. Oh nee, warte mal, Glas ausspülen hier.
Ja, ich habe ja ansonsten, ich war ja umtriebig. Ich habe ja seit der letzten Sendung habe ich eine neue Website. Ne, alles neu.
Habe ich noch gar nicht. Was? Echt?
Du hast da noch nicht drauf geguckt.
Aber letzte Woche war die noch nicht neu, ne?
Doch, letzte Woche war die auch schon neu. Vorletzte Woche war die noch nicht neu, glaube ich.
Ja, dann habe ich.
Lass mich überlegen. Doch, vorletzte Woche habe ich es, glaube ich, freigeschaltet.
Ah, okay.
Ja. Also das Problem war ja eigentlich, dass irgendwie ich das Ganze auf einem Server hatte, der mich häufiger einfach abgestellt hat, weil irgendwie der Traffic zu hoch war in deren Augen, was irgendwie arbeitslos war. Und sie haben es halt nicht hinbekommen, dass
Hübsch, schön aufgeräumt und leer.
Ja.
Also so nackt, nackig.
Genau, ich wollte es halt, also das war sozusagen, ich wollte von dem Server weg und ich dachte, wenn ich umziehe, also genau, dann hatten die so ein altes PHP auf dem Server, dass ich irgendwie so Sachen wie Podlove und sowas nicht laufen lassen konnte im WordPress.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich brauche jemanden, der mir hilft, das ganze Ding umzuziehen.
Ja. Ja,
das kriege ich alleine nicht hin. Und ich habe jemanden gefunden, der mir glücklicherweise geholfen hat, weil er irgendwie mit den Füßen scharrt, dass ich endlich mal wieder weiter Podcasts mache, was ich dann jetzt auch tun werde, weil es ja jetzt auch wieder geht, so richtig. Und bei der Gelegenheit, ich meine, das war irgendwie, das ist ja jetzt 8 Jahre alt gewesen, das alte Design und eben so ein klassisches Blog-Design. Aber das Blog hat sich ja in der Zeit verändert. Also die Podcasts sind halt dazugekommen, vor allen Dingen das. Ne? Und diverse Leute haben gesagt, also bis ich bei dir mal bei einem Podcast angekommen bin, bin ich eigentlich normalerweise schon weg.
Hm.
Und jetzt hast du halt einen Überblick. Ne?
Also was ist denn das für ein Theme, was du da genommen hast? Ist das so ein Standardding?
Das ist im Prinzip ein Standardding, ja. Genau, so ein bisschen aufgebohrt sozusagen. Also mit ein bisschen CSS und so weiter drumherum geschrieben. Aber eigentlich ein Standardding von zwei Deutschen, die witzigerweise nach Neuseeland ausgewandert sind vor einiger Zeit. Das ist Elmar Studio, heißt es.
Ja.
Elmar Studio. Und da bin ich irgendwann nach langer Suche gelandet und ich finde es einfach total schön. Es ist irgendwie magazinig geworden.
Mhm.
Es hat irgendwie so ein bisschen was von Zeitung, Magazin, also durch das Helle einfach auch, durch das Aufgeräumte.
Und ich finde ja dein wie nennt man denn das, deinen Schriftzug mit diesem Korkenzieher unten dran immer noch total abgefahren.
Ja, ist schön immer noch, ne? Gefällt mir auch.
Ja.
Bis heute, ja.
Ach, schön.
Genau.
Ja, ich ziehe demnächst mit Stackenblochen um.
Nein.
Ja, weil das nervt mich. Blogger.de ist nett, also ist halt, ne, ist so irgendwie.
Ist halt so oldschool.
Ist halt schön oldschool und so. Aber das ist überhaupt nicht, also du musst da irgendwie hart HTML reinschreiben, wenn du da irgendwas editieren willst. Das ist irgendwie alles nicht so. Also ich wollte demnächst mal umziehen mit Stangenblochen und dann wieder ein bisschen mehr da schreiben. Aber ja. Ja. Das heißt, du bestärkst mich jetzt gerade mal wieder
daran. Ja, also ich bin total glücklich jetzt damit. Das ist irgendwie sehr angenehm. Also.
Ja, und auch so, dass man auch mal so kurze Sachen, also das nervt mich zum Beispiel bei holgiblogger.de. Ich mache ja gerne Einsatzpostings, ne? Also das, was ich so auf Twitter schreibe. Vieles von dem, was ich auf Twitter schreibe, würde ich eigentlich viel lieber ins Blog schreiben, damit es da stehen bleibt und nicht so flüchtig ist. Mhm. Und das geht halt mit blogger.de nicht so richtig. Also, weißt du, und wenn ich das dann irgendwie, wenn du dann so ein WordPress-Ding hast, da kannst du deinem Blog halt eine Mail schicken. Und ja, das veröffentlicht, genau. Das und alleine solche Sachen finde ich schon wesentlich angenehmer. Ja.
Oder du hast halt eine App bei dir auf dem
Handy. Ja, genau.
Noch besser.
Ja. Ja, so, ja, das ist schon besser. Weingut Bürgermeister Karl Koch aus Oppenheim am Rhein.
Ja.
Am Rheine.
Also das, genau, es ist ein alteingesessenes Weingut in Oppenheim. Man kennt das wahrscheinlich durch den Oppenheimer Krüttenbrunnen. Ne? Das ist
genau.
So eine Lage.
Gott, riecht der gut.
Und das Witzige ist beim Bürgermeister Karl Koch, also es ist irgendwie im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Vater von Karl Koch, der hat dort die erste Chinin, also er hat im Prinzip Chinin erfunden.
Ah, ja.
Also der hat aus China-Rinde Chinin erfunden und war irgendwann dann Weltmarktführer.
Ja, für Chinin. Dem haben wir wie heißt das Zeug?
Tonic.
Tonic, genau, Tonic zu verdanken.
Genau, und irgendwann ging das, und sein Sohn, der ist dann Bürgermeister geworden in Oppenheim.
Okay.
Und hat das Weingut gegründet, 1888. Ja, und das ist vor einiger Zeit, vor einigen Jahren von Heiner Malleton übernommen worden, beziehungsweise, nein, er hat sozusagen das Weinbereiten übernommen. Und seitdem werden da eben auch so Weine gemacht, die sich so ein bisschen halt diesen üblichen Kategorien entziehen. Das ist jetzt eigentlich, das hier ist jetzt ein relativ klassischer Wein, aber es gibt eben auch da Weine, die viel länger auf der Maische lagen und so weiter. Ne? Also auch so eine so Weine für einen Naturweinanbieter sozusagen. Ne?
Und das ist jetzt auch ein Naturwein, den wir hier haben.
Ja, das ist eigentlich in gewissem Maße die Brücke zwischen Naturwein alter Natur und Naturwein neuer Natur, weil in Deutschland ist das mit dem Begriff Naturwein allein schon ein bisschen schwierig,
ja.
Weil es den Begriff schon im 19., Anfang 20. Jahrhundert gab. Ja. Es gab zum Beispiel den Verband der Naturweinversteigerer, also sozusagen die ihre Weine natürlich und quasi nicht aufgezuckert angeboten haben. Ja. Mhm. Aus diesem Verband der Naturweinversteigerer ist dann später der Verband der Prädikatswinzer, also VDP, entstanden. Und der Begriff Naturwein ist dann irgendwann quasi weggefallen. Ja. Mhm. Und jetzt kommt er halt in einem anderen Kontext wieder auf. Aber letztlich waren das in Deutschland sozusagen Winzer, also gerade an der Mosel, Saar und so weiter, die sozusagen so klassische Rieslinge, vor allen Dingen Rieslinger eben gemacht haben. Ja. Und das ist jetzt einfach ein Riesling aus der Lage Oppenheimer Kreuz, aus dem Jahrgang 2010, der irgendwie prädestiniert war für große Auslesen. Ja, also der hat einfach diese Abstimmung zwischen Süße und Säure hat, also die muss halt passen für große Auslesen. Ne? Und das finde ich hier halt super. Ja. Also der hat irgendwie ordentlich Restzucker.
Jo.
Ja, also bestimmt über 100. Und dann hat er aber eben mal locker, ich sag mal, 14 Gramm Säure oder so. Ja?
Mhm.
Wenn das Ding jetzt trocken wäre, dann würdest du es nicht trinken wollen. Aber wenn das Ding jetzt 14 Gramm Zucker hätte, dann würdest du den Zucker überhaupt nicht merken. Würdest du sagen, der Wein ist trocken, wahrscheinlich bei 14 Gramm Säure. Aber so hast du halt jetzt irgendwie diesen klaren Restzucker und ein sehr schönes Süßsäurespiel, finde ich. Und den Wein habe ich tatsächlich erst jetzt entdeckt auf der Hausmesse bei Vinikultur. Mhm. Und den sozusagen, ich hatte eigentlich jetzt für die Weihnachtsweinsendung nur die ersten drei vorher ausgesucht. Und nach der Hausmesse war mir klar, den müssen wir eigentlich noch dazu nehmen, weil das ist ein Wein. Also bei Auslesen und Richtung Bärenauslesen, Trockenbärenauslesen.
Ich wollte gerade sagen, der ist schon dicht an der Bärenauslese, ne?
Ja, wirkt so, ne?
Mhm. So ölig. Und
da muss man einfach sagen, das sind Trauben sozusagen erster Güte, die in kleinen Mengen irgendwie ins Weingut kommen normalerweise, ja. Und entsprechend teuer sind normalerweise solche Auslesen. Ne? Dieser Wein jetzt kostet irgendwie 13,50 die Flasche oder geil. 13 Euro die Flasche für eine halbe Flasche Auslese.
Ja, aber das ist halt super. Ich meine, da kaufst du zwei Flaschen von, wenn du irgendwie eingeladen bist zum Essen, sagst, hey, ich habe Dessert mitgebracht, stellst dich halt hin, dann bist du der König des Abends. Es sei denn, die anderen haben Matassa.
Ja. Aber dann trinkt man halt erst Matassa und dann so wie wir jetzt hier. Ja, und ich sag mal, ein guter Auslesen, für gute Auslesen zahlst du halt auch gerne 40, 50, 60, 70, 80 Euro die Flasche, ja. Und ich finde, das ist eine sehr gute Auslese. Und
absolut. Kann man auch viel von trinken.
Ja. Hat ja auch nicht viel
Alkohol. Naja, 7,5 macht der. Das ist nichts. Mhm. Genau. Ich habe Biere, die haben mehr Umdrehungen. Ja. Porter. Oh, mir hat einer einen halben Kasten X2.0 geschickt.
Oh, nett.
Von Crew Ale in München, so ein Experimentalbier, was glaube ich auch gar nicht mehr im Programm ist bei denen. Der hatte sich auf meine Empfehlung hin in irgendeiner Sendung, der Chat sagt gerade Honig mit Harz und ein ganz leichter, aber nicht unangenehmer Uhu-Geruch.
Ja, ja, genau. Das hast du halt häufig bei solchen konzentrierteren Weinen, auch bei Sauternes oder so. Dieser Uhu-Geruch, der kommt schnell zustande. Ja.
Naja, in irgendeiner Sendung habe ich halt gesagt, dass dieses X2.0 total geil ist. Also ich es geil finde. Muss ich mal sagen, das ist ein Geschmacksurteil, kein Erkenntnisurteil. Das bestimmten objektiven Prinzipien folgt. Und er hat sich einen Kasten gekauft, hat irgendwie vier Flaschen davon getrunken oder fünf und gedacht, so, was ist das für ein Scheiß. Und hat er in den Keller gestellt und hat jetzt irgendwie dreiviertel Jahr im Keller stehen gehabt. Und rausgeholt und schrieb dann einen Brief dazu, meinte, ja, hab ich im Keller stehen gehabt, schmeckt mir einfach nicht. Und ich hatte jetzt gerade die Wahl, entweder wegschütten oder Holgi schicken. Und hat mir einfach kommentarlos einen halben Kasten Bier geschickt. Mhm. Was ich irgendwie total nett finde. Weil,
Und das hat irgendwie 8 oder 9.
Das
oder
hat so. 10,
ah, okay. Ich hab's bei dir auch nur bei dir getrunken.
Eine leere Flasche stehen, das X2.0 hat 10,1. Ja. 10,1% Alkohol. Ja, Chat sagt, trinkt mehr Auslesen. Ja, natürlich, trinkt mehr Auslesen. Mehr Auslesen, mehr Schaumwein.
Trinkt mehr, also.
Mehr Scheurebe, mehr Matassa, aber lasst mir was übrig.
Das Langweiligste ist meistens das in der Mitte. Also das Spannendste ist entweder super trocken und dieses Kargere oder eben sowas hier. Das ist halt auch echt geil. Und wenn man das jetzt zum Essen nimmt, dann muss man einfach gucken, dass sozusagen die Süße also nicht zu sehr dominiert, weder vom einen noch vom anderen. Ne? Also das Essen sollte nicht viel süßer sein als der Wein, aber vor allen Dingen sollte der Wein nicht viel süßer sein als das Dessert. Ne? Ich würde sowas sowieso tendenziell eher zu cremigen Blauschimmel reichen. Ne?
Also zu Süßigkeiten würde ich das nicht geben. Das ist Perlen vor die Säue, weil da, ja.
Genau, der sollte nicht zu reif sein, der Blauschimmel, also eher sowas Cremigeres. Mhm. Das ist super.
Schön. Mhm. Auch noch saftig genug, ne? Mhm. Und genug Säure hinten drin. Sehr schön.
Ja.
Tja.
Ja.
Das ist dann die erste Sendung, wo ich keinen klaren Favoriten habe. Oder hatten wir das schon mal?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Also ich habe wirklich keinen klaren Favoriten. Womit trinke ich mir denn jetzt meinen Schmerz weg?
Das ist jetzt nach der Auslese schwierig, ne?
Aber wahrscheinlich nehme ich den Schaumwein, weil der geht am ersten als schnellster kaputt, ne?
Ja, wobei selbst die sich ja über Tage hinweg auch eigentlich locker halten.
Echt? Muss ich mal gucken, ob ich die Flaschen nebeneinander in den Kühlschrank kriege.
Die nächste Sendung im neuen Jahr.
Ja. Ach, wir haben ja schon ein Datum, hast du es im Kopf?
Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet.
Der Herr. Super. Irgendjemand muss ja.
Es wird wieder ein Mittwoch.
Es wird ein Mittwoch.
Der 20.
Ja, Januar.
Und wir werden Weine haben vom Weingut Bäder
in
Rheinhessen.
Ach guck, ich sehe, das Pearl schreibt gerade in den Chat, ich habe mal versucht, klassische Shownotes zu erstellen. Könnte das erste Mal sein, dass es zu den Weinflaschen Shownotes gibt, richtige?
Nee, gab's schon mal.
Gab's schon mal, ja? Okay.
Aber sehr, sehr, sehr nett. Danke.
Das ist cool. Ja, vielen Dank. Shownotes, super.
Ja. Weingut Bäder habe ich irgendwie damals, als ich mal Wein verkauft habe, auch im Programm gehabt. Ich
wollte gerade sagen, es sagt mir irgendwas.
Genau. Die haben sozusagen ein kleines, also ein übersichtliches Angebot. Die wollten nie zu viele Weine haben. Die haben sozusagen Guts Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, Früh- und Spätburgunder. Sie hatten auch einen der ganz, ganz wenigen vernünftigen Dornfelder, die man gut trinken konnte, aber sie haben den Dornfelder rausgerissen.
Ach shit.
Ich wollte eigentlich die Sendung mit dem Dornfelder machen, aber wir haben es jetzt gelassen. Also und sie haben einen sehr schönen Blanc de Noir. Was wir aber machen werden, ist Schaumwein, ein spezieller Schaumwein, über den ich dann noch was erzähle.
Ja.
Weißburgunder und Frühburgunder.
Der Chat sagt gerade, der Wein passt gut zu Toast Hawaii.
Ja. Ich glaube, Toast Hawaii hat heute Geburtstag und Toast Hawaii ist, glaube ich, zum ersten Mal vor, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 60 Jahren.
Von diesem Fernsehkoch, der eigentlich gar kein Koch war.
Ja.
Wie hieß der denn? Ah, wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr, der erste deutsche Fernsehkoch, der war kein Koch, sondern ein Schauspieler, der einen Koch gespielt hat. Und hat Hausfrauen halt gute Tipps gegeben. Und Toast Hawaii, ja, das war damals
Clemens Wilmenroth.
Wilmenroth, genau. Danke. Der war genau, das.
Und er hat ihn 1955 das erste Mal vorgestellt. Passt also. Und zwar, ich glaube, heute vor 60 Jahren.
Und ich muss ja zugeben, ich finde Toast Hawaii
kein Zufall
total sein. Geil. Ja?
Ja.
Das gehört so zu den fiesen Sachen, die ich irgendwie echt essen kann.
Ich glaube auch, dass das so viele Leute so geil finden, dass das Ding einfach auch nicht ausgestorben ist.
Ja. Dabei ist das halt echt nur Schrott. Das ist plüschiges Brot mit fieser, zuckriger Ananas und komischem Käse, der wahrscheinlich auch noch vegan ist, weil gar kein Käse drin ist.
Es ist also Analogkäse.
Analogkäse, genau.
Und wie heißt der Schinken dann zum Analogkäse?
Ach genau, das ist ja noch Formvorderschinken.
Formvorderschinken,
genau.
Genau, ein völlig wertfreies Toast.
Genau.
Ananas aus der Zuckerdose und Analogkäse mit Formvorderschinken. Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank, Clemens Wilmenroth. Wilmenroth, ne? Wilmenroth. Wir trinken auf Clemens Wilmenroth.
Eigentlich Karl Clemens Hahn.
Ah ja, siehst du, der hieß nicht mal Wilmenroth und war kein Koch. Wilmenroth war nicht mal. Ja. Okay, ich habe zu viel Wein getrunken, wir beenden diese Sendung jetzt. Du kannst nicht 4 Flaschen hier hinstellen und die sind alle geil. Ich habe noch lange nicht mehr so wenig ausgespuckt wie diese Sendung.
Ja, das ist doch schön.
Ich finde, man hört das.
Ja, man hört es langsam, macht aber nichts.
Doch.
Weil ist ja jetzt Weihnachten auch.
Ja, stimmt, ist ja Weihnachten. Das waren die Weihnachtsweine. Zu bestellen bei Vinikultur in Berlin. Der hat ein Paket gepackt, ne? Und auf originalverkocht.de gibt es einen Link zum Paket, oder?
Ja, es gibt zumindest einen Link zur E-Mail-Adresse, wo man das Paket bestellen kann.
Ah, alles klar, okay.
Für Weihnachten. So.
So, und ganz ehrlich, bestellt einfach 2 von jedem.
Genau, und noch den Matassa Blanc dazu.
Ja, der war super. Und vielleicht schaffe ich es ja noch, schaffe ich nicht. Den Ulm schaffe ich nicht mehr zu trinken. Schade. Na, dann gibt's den Ulm nächstes Jahr. Dann wird der Ulm dann mein nächstes Weinblogging, Blogposting im neuen Stackenblochen, wo ich dann auch mal wieder über Wein schreibe, weil das geht mir nämlich auf die Ketten, dass ich nicht mehr über Wein geschrieben habe so lange.
Das stimmt, weil du das ja so schön machst auch.
Mir hat Spaß gemacht, ja.
Ja.
Ab nächstem Jahr habe ich ein bisschen mehr Zeit.
Alles klar.
Mein lieber Christoph, ich danke dir für die Belehrung.
Ich danke dir fürs Mitmachen in deiner eigenen Sendung.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen für Weihnachten 2015.
Wer redet, ist nicht tot.